guten Tag bei 8082, dem lebenslustigsten Podcast der Welt. Denn Alex, wann nehmen wir auf? Sag, was ist heute für ein Tag?
Heute ist Karneval.
Es ist der 11.11. Wir sitzen hier in Köln, haben uns eingeschlossen, verbarrikadiert sozusagen und nehmen jetzt hier kurz nach 11.11 Uhr gegen Mittag auf. Warum hast du kein Kostüm an, Alex?
Ne, du kannst mich ja eigentlich unter dem Gesicht ja gar nicht sehen. Vielleicht habe ich ja ein Kostüm an.
Das war ein sehr lustiger Scherz, tut mir leid. Ich habe diesen Tusch mitgebracht. Immer wenn du jetzt einen lustigen Scherz machst heute, sind wir in Karnevalsstimmung.
Ich merke, du bist schon seit Stunden in Karnevalsstimmung.
Ja, ich gucke live den 11.11. auf WDR, weil ich mich noch nicht raustraue. Als alter Thüringer habe ich mich zwar mittlerweile nach 20 Jahren an den Karneval gewöhnt in Köln, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche immer so ein bisschen Vorlaufzeit. Also bis zum Straßenkarneval im Februar habe ich mich eingelebt. Ich habe früher viel Sitzungskarneval fotografiert. Das geht dann so. Aber dieser 11.11., wenn das so plötzlich losgeht, von jetzt auf gleich, ist mir immer noch suspekt.
Also mir ist es auch suspekt. Und als ich heute die Fotos gesehen habe, da von der Zülpicher Straße, das waren so viele Menschen, daran bin ich noch nicht gewöhnt. Corona hat mich komplett runtergebracht. So.
Wie viele Kostüme besitzt du?
Das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich, ganz früh habe ich damit angefangen, dass mir jemand ein Bettlaken so gestrickt hat, dass ich daraus irgendwie so eine Art Prinz werden konnte. So wurde ich überredet zu meinem ersten Karneval. Und dann habe ich natürlich ein billiges Polyester-Seemannskostüm bekommen. Ich als Rostocker natürlich Seemann. Und richtig viel Geld habe ich dann angefangen auszugeben, als ich als Bart Simpson gegangen bin. Mhm. Hat den Vorteil, dass man nicht erkannt wird, weil es eine richtige so eine Bart Simpson-Maske auch ist. Mhm. Und mein letztes Kostüm war ein Elchkostüm. Und das hat den Riesenvorteil, dass es bei niedrigen Temperaturen richtig mollig warm ist und jeder will einen anfassen.
Toll. So, folgender Vorschlag. Sollten wir 2 Audiokommentare für die nächste Folge bekommen, zeigen wir das Foto von Alex Elchkostüm.
Ja, finde ich gut. Das finde ich ein Deal.
Nächstes
Aber
Mal
was machen wir, wenn wir, was machen wir, wenn wir 4 Audiokommentare
dann
bekommen?
Dann zeige ich auch mein Lieblingskostüm.
Sagst du auch, welches das ist?
Das ist später. Folgendermaßen. Die Zeit rennt. Die 25. Folge naht. Deshalb wollte ich hier nochmal aufrufen, weil es passt gerade sehr gut, weil ich habe dir einen Vorschlag zu machen für eine neue Rubrik in der 25. Folge, die wir dann besprechen können. Aber ich sagte ja nicht, worum es geht. Aber da passt Karnevals- und Faschingskostüme vielleicht ganz gut rein. Große Überraschung. Und wir warten ja immer noch auf eure Wörter. Zur 25. Folge wollen wir ja eure Worte und eure Assoziationen zu Dingen hier besprechen. Das heißt, ihr schickt uns einfach Worte über alle bekannten Messenger. Ich mache so eine Lostrommel, da kommen ganz viele Zettel rein. Ich ziele dann die Zettel und dann reden wir drüber. Wir wissen also nicht, über welche Worte wir am Ende sprechen. Also, wir haben erst so 15, 20 Stück. Schickt uns mehr Wörter, wir brauchen euch. Egal, was es ist, der Alex und ich werden uns darum kümmern, um eure Ostvergangenheit oder was ihr dafür haltet. So,
ich überlege gerade, ob man noch
2, bevor es weitergeht. Ja. Magnete gehen raus. Wir haben die verlorenen Magnete, werden ihre Besitzerinnen und Besitzer finden, ich schwöre. Und wer noch Magneten haben will, den offiziellen 8082 Kühlschrankmagneten kostenlos, umsonst, gratis und for free, einfach die Adresse schreiben und sie gehen auf Reisen. Vielleicht zeitnah, dass ich nicht so oft zur Post gehen muss. Das wäre toll.
Na gut. Gut, wenn wir schon mal beim Organisatorischen sind. Ich finde ja, wir sollten noch eine Wette koppeln. Okay. Also, wir haben ja aktuell 38 Sternebewertungen, Rezensionen bei iTunes. Und das bringt ja doch was. Ich glaube fest daran. Okay. Wenn wir es schaffen, bis zur 25. Folge 50 Bewertungen zu bekommen.
50?
Aber natürlich mit 5 Sterne. dann, was machen wir dann eigentlich?
Du mit deiner Influencer. Gedöns.
Da machen wir einen Live-Podcast auf per Instagram.
Also Alex möchte große Influencer werden, bitte gebt ihm Sternebewertung. Mir reicht doch ein Stern. Ich wäre mit einem Stern auch zufrieden, Alex. Ich will gar nicht immer so hoch pokern wie du. Ich wäre mit einer 1-Sterne-Bewertung vollkommen zufrieden. Denn eine Bewertung.
Nein.
Warum?
Dann werden wir noch, wir werden dann vielleicht noch gesperrt oder so. Das will ich nicht. Ich möchte, dass andere Leute auch auf unseren Podcast aufmerksam werden, die unseren Podcast auch verdient haben. Und diese Algorithmen helfen.
Schluss mit diesem Gelaber hier, denn wir sind ja kein Laber-Podcast. Und deshalb, wie heißt das Motto dieses Podcasts, Alex? Sag's noch bitte noch ein einziges Mal für alle neuen Hörerinnen und Hörer.
Dies ist kein Laber-Podcast.
Richtig, wir langweilen die Leute nicht. Und deshalb kommen wir zur allerersten Rubrik und die ist wie immer das Kollektiv. Erzähl uns was darüber.
Tja, das Kollektiv, das ist unsere Community, die uns normalerweise sehr fleißig Audiokommentare passend zu den Folgen schickt oder aber auch schriftlich, wenn man seine eigene Stimme wirklich nicht hören möchte.
Sehr gut. Wenn ihr
So.
auch Teil der Community werden wollt, sprecht uns auf irgendeiner Nachrichten-App einfach einen Audiokommentar ein oder schickt uns professionell aufgenommene Sachen einfach per E-Mail. Wir freuen uns über alles, egal ob lang oder kurz, egal ob intellektuell hochtrabend oder so wie ich in einfacher Sprache. Einfach alles her damit. Niklas, haben wir noch einen Kommentar ausstehen? Den würde ich wieder anhängen diesmal, denn Niklas hat uns geantwortet auf eine vorletzte Folge. Da geht es um die Jugend, wie die Jugend wählt. Und unsere Story im Osten, mich als Künstler und Geld. Und schließe vielleicht ein bisschen mein Thema an, aber ich würde sagen, Niklas, weil es wieder 7 Minuten geht, Niklas, bitte unter 3 Minuten. Oder 10 Kommentare a 1 Minute, aber nicht ein mit 7 Minuten. Vielen Dank. Aber qualitativ sehr wichtig und sehr wertvoll. Hängen wir ans Ende an, auf jeden Fall anhören. Und wir haben einen zweiten Audiokommentar von, ach, ich bin so, freue mich so, weil es wirklich eine Ehre ist. Spiel mal vor, ja?
Hallo Danny, ich nehme eine Sprachnachricht auf. Ich hoffe, du weißt das zu würdigen. Hier ist übrigens.
Sehr. Dass du meine Sprachnachricht aufnimmst und das für uns, ich bin begeistert. Vielen Dank.
Christiane, hallo Alex, schön, dass du auch zuhörst. Ja, ich habe mich von eurem Aufruf hier influencen lassen und dachte, jetzt mache ich das mal direkt, weil ich habe einen Kommentar und die Gedanken, die ich formulieren möchte, die hatte ich tatsächlich schon ein paar Mal, als ich euch zugehört habe. Aber sie wurden wieder sehr manifest, als ich euch jetzt gerade zugehört habe, wie ihr über Brot wegschmeißen, aber auch Luxus und eure Wahrnehmung von, ja, Luxus von, was darf ich mir eigentlich gönnen, was bin ich eigentlich wert, darf ich mich im Restaurant beschweren, all diese Aspekte, über die habt ihr euch gerade unterhalten. Und das ist ja, habe ich das Gefühl, ein teilweise wiederkehrendes Thema bei euch, weil ich habe schon ein paar Mal gedacht, okay, ich bin ja im Westen sozialisiert worden. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und lebe jetzt in Leipzig. Und ich teile aber trotzdem ganz viel von euren Erfahrungen. Und ich habe auch genau dieses Gefühl, ja, wenn im Restaurant irgendwas nicht stimmt, dann darf ich das nicht sagen, weil die Leute haben das ja extra für mich gemacht und deswegen esse ich das jetzt auch. Und selbst wenn es mir nicht schmeckt. Oder auch dieses Gefühl, wenn ich irgendwie in ein Hotel komme und das ist eigentlich über meinem Niveau, dass ich denke, boah, das ist jetzt schon krass, das habe ich irgendwie auch gar nicht verdient. Und ich glaube, worauf ich hinaus will, ich möchte eine These aufstellen. Danny, These, Doppelpunkt.
Oh Gott, ich bin aufgeregt. Jetzt kommt die These. Ich liebe Thesen.
Die Sozialisation in der DDR ist der Sozialisation im Westen, wenn man aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen kommt, relativ ähnlich. Und ich bin jetzt nicht in absoluter Armut aufgewachsen, aber es war trotzdem immer schwierig. Wir hatten nicht viel Geld. Wir hatten ja auch, also wenn wir mal neue Klamotten bekommen haben, war das immer ein richtiges Event. Und ja, also ich will da jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich habe das Gefühl, dass es da gewisse Parallelen gibt und da würden mich eure Gedanken einfach dazu interessieren, ob ihr diese These für plausibel haltet. Vielleicht kennt ihr ja andere Leute, die da vielleicht noch Input geben können oder so. Aber ja, das ist vielleicht auch wieder sowas, wo sich Ost und West dann irgendwo dann doch wieder treffen. Ja, vielen Dank für eure Folge. Bis bald. Ciao.
Ja, vielen Dank. Mensch, das war ja mal ein richtig guter Kommentar. Mit einer Frage, mit einer These.
Was sagst du dazu?
Danny, ich dachte, du liebst Thesen.
Ja.
Danny Luther.
Ich habe da schon wieder dieses Kleinmachen auch im Kommentar von Christiane, weil sie sagte, Leute, die aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen kommen, vielleicht sind die Verhältnisse aber gar nicht schwierig sozioökonomisch, sondern einfach der Arbeiter- und Bauernverhältnisse. Weißt du, was ich meine? Also da wo wir herkommen in der DDR, schließt sich gleich schön zu meinem Thema übrigens an auch. Passt irgendwie wie der Arsch auf dem Eimer, wird meine Mutter sagen. Also wir waren halt, und deshalb ist das, glaube ich, unser Thema, zumindest mein Eindruck, mit meiner DDR-Kindheit waren wir halt alle gleich. Bei uns gab es niemanden, das haben wir schon mal gesagt, der reich war und der mit Luxus angeben konnte. Es gab keins. Also wenn jemand Farbfernseher hatte, war das schon das Highlight. Es gab aber nie, du konntest dich nicht profilieren und man konnte keinen Unterschied machen, weil wir irgendwie alle gleich wenig hatten. Und das ist dann im Osten nicht so aufgefallen. Ich glaube, im Westen ist es natürlich viel präsenter gewesen in der Jugendzeit der 90er Jahre, 80er, 90er. Ja, weil das die Verhältnisse, die Schere, wie man sagt, größer auseinander. Und deshalb habe ich das Spiel auch ganz kurz noch einen Satz. Entschuldigung, jetzt bin ich in Rage, jetzt muss ich direkt weiterreden. und deshalb, dass mir im Erwachsenenalter jetzt so präsent ist, und deshalb glaube ich, Christian, ist das bei uns mal wieder kernes Thema, weil das mich erst mit 16, 17, 18 oder fast eigentlich, als ich nach Köln gezogen bin, wirklich richtig hart getroffen hat, diese Unterschiede in meinem eigenen Leben so richtig wahrzunehmen. Als ich mir entscheiden musste, was mache ich jetzt eigentlich? Will ich mehr erreichen, als ich mir selber zutraue? Will ich doch einen Job machen oder ein Ausbildungsstudium, wo ich eigentlich gar nicht mit gerechnet hatte? Gut, ich habe dann nichts von alledem gemacht, das ist ein anderes Thema, aber auch diese Entscheidung musste ja getroffen werden aus der Lebenswelt, in der ich mich befand.
Ich lasse jetzt einfach eine längere Pause, weil wenn du dich in Rage redest, möchte ich dich nicht unterbrechen.
Alles gut, jetzt fertig.
Nee, passt doch. Nee, ich würde mich dem anschließen, an dem Punkt, du hast es jetzt gerade den Arbeiter- und Bauernstaat genannt, aber um mal so Steffen Mau, also der Buchautor von Lütten Klein und dem Soziologen, mal ein bisschen vorwegzugreifen, hat eben gesagt, dass die DDR deutlich egalitärer war. Also eben genau, was du beschreibst. Also die Unterschiede waren gar nicht so groß, was Geld und Vermögen anging. Also diese klassische Arm- und Reichschere, die hat man ja so nicht wahrgenommen, auch nicht so gesehen. Und die gab es ja auch in dieser Form nicht. Deswegen würde ich an der Stelle schon sagen, war das der eine Unterschied. Der andere aber, den hatten wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen angesprochen, dass sehr wohl unsere Großeltern, die also den Krieg mitgemacht haben und vor allen Dingen also diesen Hunger und auch die ja das Nichts haben, ich weiß gar nicht, ob man das als Armut bezeichnen kann, also es gab ja teilweise gar nichts, das war ja in Teilen auch ein Überlebenskampf, dass das natürlich auch enorm geprägt hat und sich durch die Jahrzehnte gezogen hat, egal ob Ost oder West. Also das ist natürlich ein Stück weit auch bei uns da war. Aber was Christiane gerade angesprochen hat, natürlich kenne ich Leute, die vor allen Dingen in den 90ern genau diese Verzichtsgeschichten sehr, sehr gut kennen. Und auch natürlich Freunde und Freundinnen hier im Westen, die ganz ähnlich mit sehr, sehr wenig aufgewachsen sind und dadurch sich heute, auch wo sie es vielleicht gar nicht mehr brauchen, sich bestimmte Dinge gar nicht gönnen oder gar nicht drauf kommen, dass sie mit Geld sich zum Beispiel Zeit kaufen können. Also sowas wie, ich setze mal eine Umzugsfirma zu organisieren oder so als Beispiel. Mhm. Wo es gar nicht um Luxus geht, sondern einfach um Dinge, die, also Dienstleistungen, die auch zur Verfügung stehen. Also dass andere Menschen für einen auch arbeiten.
Was glaube ich aber auch in unserer, ich glaube, für ehemalige DDR-Bürger, aber glaube ich auch für Leute, die nicht reich geboren sind, auch immer noch ein schwieriger Gedanke ist, sich daran zu gewöhnen, andere für einen arbeiten zu lassen. Also ich habe den Eindruck, wenn du damit aufgewachsen bist, ist das wesentlich leichter. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal Taxi gefahren bin in Köln ein paar Mal, da kam ich mir vor wie der König. Weißt du, also jetzt irgendjemand zu haben, der ich irgendwo hinfährt für 10 Mark damals. Ja, krass. Und das habe ich mir bis heute nicht so dran gewöhnt. Für mich ist Taxifahren bis heute nicht selbstverständlich. Ich denke immer, ach, geht's nicht auch mit der Bahn? Wäre eigentlich billiger, Geldverschwendung. Und jetzt muss der Mann da extra für dich kommen oder die Frauen hierher fahren. Habe ich bis heute. Also ich fahre Taxi, aber ich habe immer noch, denke ich, ich müsste mich dafür entschuldigen, selbst bei den Taxifahrerinnen. Irgendwie so.
Lustigerweise ist Taxi für mich kein Problem, aber das liegt daran, dass ich also in meiner Kindheit vor allen Dingen in der Sowjetunion sozialisiert war, mit einem Taxi zu fahren. Dort war es komplett normal, Taxi zu fahren. Das war schneller, billiger, einfacher. Und dadurch ist es in meinem Kopf ganz anders abgespeichert. Mhm. Aber das Gleiche habe ich zum Beispiel bei sowas wie so Flaschenlieferungen oder so. Mhm. Ich denke immer so, die armen Leute, die schleppen die da irgendwie Etagen, irgendwie schwere Flaschen hoch. So, wenn ich was trinken will, dann gehe ich halt selber in den Supermarkt. Also da hat das irgendwie für mich so, da ist
wenn ich
dann
heute, wenn ich
anders.
Wenn ich Post nach Hause bestelle, Pakete oder mal Essen bestelle, was sehr selten vorkommt, laufe ich auch immer runter, wenn jemand klingelt, weil ich es nicht ertragen kann, dass jemand die Treppen für mich hochläuft.
Da muss ich sagen, hat Corona geholfen. Es ist so, dass ich zumindest sage, sie können das Paket unten hinstellen. Weil dadurch haben die einen kurzen Weg und ich muss jetzt nicht sofort runterlaufen.
Ja, interessant. Zusammenfassend These. Bestätigt, neue These, arme Menschen aller Länder vereinigt euch. Nee, wie sagt man? Also ich glaube, genau. Also ist es ein schwieriger sozioökonomischer Status, ist es einfach der Status des normalen Arbeiters in Deutschland mit Familie irgendwie, in dem wir, glaube ich, in dem Umfeld aufgewachsen, wo kein Geld übrig war am Ende des Monats.
Aber das ist ja mal eine schöne Frage wieder ans Kollektiv, was es da noch so an Meinungen, Perspektiven dazu gibt. Das wäre nochmal ein schöner Anschluss an Audiokommentare in der nächsten Folge. Ja.
Und Niklas direkt wieder zu Wahlverhalten der jungen Leute in Ost und West, was sie da verbinden.
Ja, super.
Das haben wir noch was? Das Kollektiv. Diesmal kurz, bitte schickt uns Kommentare, Kommentare, Kommentare für die 25. Folge, das wird super. Oder Glückwünsche, Alex. Glückwünsche zur 25. Folge. Wäre auch mal was. Liebe 8082, alles Gute zum Jubiläum. Hier gibt's die Club-Cola. Das finde ich gut. Sehr gut, machen wir so. Ich freue mich spektakulär auf die nächste Rubrik, denn sie heißt das Wort. Und ich bin ja so ein bisschen, ist ja vor Weihnachtsstimmung schon, ich bin ja immer, wie, ich fühle mich immer bei dieser Rubrik, als wäre ich wieder 6 Jahre alt und es ist kurz vor Weihnachten und du sagst mir diese Überraschung, ich kann kaum erwarten, mein Geschenk auszupacken in Form deines Wortes, was du mitbringst.
Also ich bin mir ganz sicher, dass wir dazu wirklich einiges an Gedanken haben. Oh, das Wort, das ich mitgebracht habe, ist Kino.
Kino?
Ja.
Ach, interessant. Ah, da könnte ich stundenlang erzählen. Was ist dein erster Kinofilm, an den du dich erinnerst, drin gewesen zu sein?
Gut, dass du die Frage so gestellt hast, weil ich habe mir natürlich gedacht, das wird kommen. Und ich kann mich nicht an meinen ersten Kinofilm erinnern. Ich kann mich an mein erstes Kino erinnern. Mhm. In Lüttenklein, in Rostock-Lüttenklein. Und an den ersten Film, an den ich mich erinnere, ist irgendein Asterix-Film. Aber ich weiß nicht, welcher. Mhm. Und bei dir?
Ich weiß, dass ich mit meinem Bruder mal im Kino war. Aber nicht mehr, welchen Film ich gesehen habe. Der erste Film, an den ich mich aber erinnern kann, da sind wir mit der Klasse reingegangen, war Dirty Dancing. Das ist der erste Film, den ich bewusst mich erinnere, im Kino gesehen
zu sein. Okay, das ist das absolute Gegenteil von Asterix.
Es könnte allerdings sein, weil wie es immer so mit Kindern sind, es kann sein, dass es früher war. Und zwar waren wir mal in Prero, in der Ostsee, in so einem Zeltkino. Und es kann sein, dass ich da jünger war. Und da haben wir E.T. geguckt. Und ich glaube, dass entweder Dirty Dancing oder E.T. der erste Film war.
Bist du manchmal mit deinen Eltern ins Kino gegangen? Also gab es eine Zeit,
wo interessant, ne? Also man hat ja heute, also alle Leute, die denken, was hat man in der DDR so im Kino geguckt? Ja, es gab Westfilme. Auch mit Jahrverspätung noch. Ich glaube, die ist ja von 82, ne? Ich muss ja mindestens 86, 87 gewesen sein. Entschuldigung, ich habe deine Frage.
Also auf jeden Fall ein typischer 80er Film. Ja, bist du mit deinen Eltern ins Kino eigentlich gegangen? Also auch so später noch als Jugendlicher? War das?
Interessanterweise gibt es die Tradition, dass ich mit meinem Vater ins Kino gehe. Wir waren zusammen zum Beispiel in Matrix 1999. Erinnere ich mich wie dran, als wäre es heute, weil ich den Film später 17 mal im Kino gesehen habe. Dann allerdings ohne meinen Vater. Und bis heute. Wir gehen zum Beispiel Sonntag wieder, gehe ich mit meinem Papa in Dune.
Dune war übrigens der Anlass, warum ich dieses Wort mitgebracht habe. Weil ich habe Dune letzte Woche geguckt. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich im Kino seit bestimmt 2,5 Jahren war. Und einerseits habe ich es natürlich genossen, also wieder so eine riesen Leinwand und einen geilen Sound zu haben. Und Dune ist einfach so ein Film, wo ich das Bedürfnis habe, es in einem Kino zu sehen. Mhm. Und Freunde von mir teilweise, die nehmen sich vor, jetzt jede Woche sogar ins Kino zu gehen. Also das ist so irgendwie anscheinend auch so eine Post-Corona-Verhaltensweise, irgendwie jetzt wieder ins Kino zu gehen. Nerven ich tun mich Kino immer sehr. Noch.
Und ich verstehe auch vollkommen,
Popcorn, warum. Aber nervt mich noch.
weil ich bin auch so ein Second-Screen-Typ geworden, merke ich. Weißt du, ich gucke auch so Serien, der Film mittlerweile ab und zu mal aufs Handy und nebenbei noch irgendwie Essen holen. So, und Kino ist ja dieses einfach das neue Erlebnis des 21. Jahrhunderts, weil das alles nicht geht. Es ist quasi ein Gedankenwellness geworden, zusätzlich in dem Film, den man guckt, weil man einfach nicht abgelenkt wird. Das genieße ich sehr. Ja, demzufolge bis heute Kino für mich sehr wichtig. Ich habe interessanterweise 2 Kinosessel bei mir im Atelier. Diese Originale, kannst du dich noch erinnern, an diese DDR-Klappholzstühle, die es im Kino gab. Davon habe ich nämlich 2 hier. Aus Kreuzen, aus einem alten Kino. Ich habe bei eBay ersteigert. Genau. Und immer, wenn ich die Holzstühle sehe, muss ich dran denken, wie haben wir damals alle da reingepasst? Weil selbst für mich jetzt als kleiner Erwachsener sind die echt eng. Aber machen diese, wenn man dieses Geräusch hat, wie das so runtergeht, dieses bin ich direkt wieder 6 Jahre alt.
Ja, am besten ist immer, wenn man dann aufgestanden ist und diese Dinger dann hochgeklappt sind und die meistens auch viel zu laut waren, vor allen Dingen bei so einem Kinofilm. Aber ja, also meine Erinnerung an Kino ist deswegen auch für mich nochmal spannend gewesen, weil es wirklich so ein relativ kleines Kino in meiner Erinnerung ist, weil das wirklich in einem Hochhaus drinne war, mhm. in so einer Ecke. Und für mich, also ich erinnere mich nur, dass wir dort mit Gruppen drin waren. Meistens, glaube ich, von der Schule aus oder vom Hort. Also so erinnere ich mich ans Kino noch knapp so zu DDR-Zeiten. Und dann schon in den 90ern, wo ich ein bisschen älter geworden bin, bin ich mit meinen Eltern regelmäßig ins Kino gegangen. Und das war immer so interessant, weil je nachdem, wer jetzt dran war, also wir haben immer ausgetauscht, entweder hat meine Mutter gesagt, welchen Film sie will, mein Vater hat gesagt und ich habe irgendwann mir mal Star Trek, das war der neue Star Trek Next Generation Film und ich wollte den unbedingt gucken und meine Mutter hat dann so einen Deal mit mir gemacht, sodass sie gesagt hat, ja, den möchte ich auch gerne gucken. Und mein Vater hat das wirklich, dem fand er so schlimm. Und er als Wissenschaftler hat sich so aufgeregt die ganze Zeit, weil er ja Physiker ist und so und hat irgendwie die ganze Zeit immer nur so, oh, was ist das für ein Unsinn? Er hat sich die ganze Zeit aufgeregt während des Films und danach. Ich glaube, er hat noch monatelang davon gesprochen, dass es ein ganz schlimmer Film war. Und normalerweise muss man sagen, haben wir so Filme auf dem Niveau geguckt wie Schindlers Liste. Also ich habe Schindlers Liste noch im Kino geguckt, aber nicht wie ganz viele so Schulklassen das gemacht haben, sondern ich habe den abends mit meinen Eltern geguckt. Und da weiß ich noch, da war ich total froh, im Kino zu sein, weil ich habe am Ende des Films, muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich ihn gucke, muss ich immer weinen. Und da war es dann wirklich so, dass es war so dunkel, dass ich dann total froh war, dass meine Eltern nicht gesehen haben, dass ich geweint habe. Was ja komisch ist bei Schindlers Liste, ist das, finde ich, total legitim. Aber mir war das als Junge peinlich, in einem Kino vor meinen Eltern zu weinen.
Ich finde, das Thema Kino bietet sich, wo ich drüber nachdenke, natürlich total gut an, auch mal diesen Ost-West-Vergleich zu machen, den wir durchlebt haben mit der Wendezeit, wie das unser Leben verändert hat, wenn wir den Bezug jetzt zu heute machen wollen. Und ja, ganz interessant, weil ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, aber ich kenne noch, ich war in der DDR noch im Kino als Kind und da bestand manchmal die Gefahr, dass das nicht stattfand, dass man hingegangen ist und das Kino ist ausgefallen, weil nicht genug Leute da waren. Irgendwie gab es bei uns, wir waren ja Kleinstadt, wenn da nicht mehr als 5 Leute kamen oder weniger, dann haben die gesagt, wir spielen nicht, die Rolle wird nicht eingelegt. Dann sind wir traurig nach Hause gegangen. Ist nicht oft passiert, ich glaube ein, zwei Mal. Auf diesen Holzstühlen. Und da war ja Wende. So, und ich weiß, wir hatten in Kreußen damals so ein Erlebniskino auf einmal. Da habe ich König der Löwen geguckt, auch mit meinem Papa und dem Schulfreund. Und da gab es auf einmal so richtige Logen. Und da habe ich den ersten Cocktail, wenn auch alkoholfrei, meines Lebens getrunken und habe König der Löwen geguckt, weil ich ganz hinten saß an so einem Tisch und habe währenddessen so Fancy Drinks zu mir genommen, was ich spektakulär fand als Kind. Ich muss wahrscheinlich, wie alt wäre ich gewesen sein? 8, 9 oder so. Müsste noch Ende des Jahres nochmal rausfinden. So, das war der zweite Schritt. Und heute gehe ich ja nur noch in Köln in dieses Astor-Kino, dieses Luxus-Kino quasi, wo es kein Popcorn gibt, damit die Leute nicht rascheln, die aber seit kurzem Gummibärchen-Tüten verkaufen, was genauso schlimm ist. Ich bin kurz davor, einen Leserbrief zu schreiben. Raschelnde Gummibärchen-Tüten sind noch schlimmer als Popcorn-Tüten. Vor allem, wenn Leute so behäbig, ist egal, anderes Thema, wir sind kein Laber-Podcast. Aber diese Luxussteigerung ist natürlich ein absolutes Symbol, aus welcher Welt wir kommen, welche Welt wir geraten sind. Ne? Also von den Holzstühlen in der DDR, wo die Veranstaltungen ausgefallen sind, jetzt zu Dune in so einem super 12.1 Dolby Kino, 8K digital aufbereitet, in Liegesesseln. Während ich einen Rotwein für 12 Euro das Glas trinke und eine Kanapeeplatte zu mir nehme. Also es ist schon, genau, das ist, glaube ich, der Kontrast zu meiner Kindheit und heute.
Also ich kann ja sagen, gerade weil du nochmal so die Luxussteigerung erwähnt hast, mir tun ein bisschen meine Freunde leid, die Karten reserviert haben. Und ich habe mich darüber beschwert, dass dieser Saal, den wir hatten, nur Dolby 7.1 hat und nicht Dolby Atmos. Das ist so, ich will nicht sagen, es ist nerdig, aber es war irgendwie, ich wollte dann das Beste haben und auch, hat er ja gerade auch schon erwähnt, ich finde ja dieses Popcorn-Rascheln und so alles super nervig und merke auch, dass ich dann auch umso empfindlicher bin, wenn ich in so einem Kinosaal bin, weil ich möchte dann das volle Kinoerlebnis haben, aber ich möchte es irgendwie auf meine Art und Weise haben. Und das mit irgendwie 100 oder 200 oder 300 anderen zu teilen, finde ich mittlerweile gar nicht mehr so toll. Und auch das hat sich verändert. Und das ist aber, glaube ich, so ein Altersding. Denn ich erinnere mich noch, ich habe mal so eine Scream-Nacht mitgemacht, wo also Scream 1, 2 und 3 hintereinander gespielt worden ist. Und das war ein kollektives Nachterlebnis, weil ja natürlich das auch ein wahnsinnig lustiger Film war oder eine Filmreihe. Und dieses gemeinsam Lachen, das fand ich total schön. Das kann man irgendwie alleine so auf dem Sofa gar nicht erleben. Ich glaube, wenn ich jetzt Scream gucken würde, dann da würde gar nichts mit mir passieren.
Lustig sind ja immer diese Filme, kurzer Laber-Podcast-Einwurf, wo unfreiwillig gelacht wird. Ich weiß noch, dass wir in Herr der Ringe 3 waren, wo am Ende das ganze Kino gelacht hat. Weil das war so, als Herr der Ringe quasi schon 3 Monate lief und die letzten, die eigentlich gar keine richtigen Fans sind, reingegangen sind. Dieser Film nimmt ja kein Ende, ich weiß nicht, ob du den Film je gesehen hast. Die haben ja diesen Ring dann ins Feuer geworfen, alles gut. Und dann geht der Film ja noch eine Stunde und irgendwann fing das ganze Kino an zu lachen, weil alle total verzweifelt waren, weil dieser Film einfach nicht aufhörte. Noch eine Nebenfrage, noch und eben Land hier und eben Land da. Und das war auch eine ganz tolle Atmosphäre, die kannst du zu Hause nicht replizieren.
Ja. Aber eine kleine Anekdote noch, ich habe ja auch sozusagen ein Kinoerlebnis zu Sowjetzeiten gehabt. Mhm. Und da ist mein Opa gerne mit mir ins Kino gegangen.
Wie sahen sowjetische Kinos aus? Es waren das so große stalinistische Monumentalbauten, wie wir uns das vorstellen.
Also auf jeden Fall das Kino in Charkow, das war riesengroß, aber es war sehr modern. Und das war so ein bisschen so amphitheatermäßig irgendwie aufgebaut, zu meiner Erinnerung. Und an 2 Filme erinnere ich mich, in denen mein Vater Opa gegangen ist. Das war einmal King Kong, aber die alte Variante. Mhm. Und das zweite Robocop. Ja. Und das immerhin, also zu Sowjetzeiten, da war es absolut in Ordnung, also so einen US-Film à la Robocop zu gucken. Aber der war ja auch dystopisch, also in der Hinsicht wahrscheinlich, weil es so Kapitalismuskritik war, war es okay.
Ja, wenn Russland, und, wenn so russische Autoren in Sachen Science Fiction war immer Russland mit oben dabei, ne? Was so Dystopien,
ja, sehr, also,
Robotermensch, ja, Transhumanismus.
Ja, nicht nur die Sowjetunion, genau, nicht nur Sowjetunion, generell so, also in dem sogenannten Ostblock gab es so einige Science-Fiction-Autoren und viele sind ja dann auch rübergegangen in die USA zum Teil oder geflüchtet, je nachdem, wie man es betrachtet. Hier zum Beispiel Asimov ist ja ein Beispiel.
Jetzt fehlt uns Christiane direkt wieder mit einem Kommentar, weil ist Christiane der Filmpodcast diverse. Und die müsste jetzt eigentlich sagen, hier die Top 3, die man gucken muss zum Thema russische Science-Fiction.
Ja, das wäre mal richtig interessant. Aber wir sind ja kein Film-Podcast. Von
Warum
daher ist es ganz gut,
nicht?
Wenn wir es erwähnen.
Das ist unser Podcast. Ich habe bei der letzten Folge gesagt, wir können machen, was wir wollen.
Was, bei der letzten Folge hast du gerade gesagt?
Ja.
Wir können machen, ja, ich hoffe, das dauert noch ein bisschen.
Ja. Bei der letzten, nicht der letzten. Bei der letzten Folge. Also die, die wir aufgenommen haben vor dieser, ist die letzte Folge.
Ach so.
Hast du gerade meinen Dialekt in den Druck reingezogen? Du hast mich nachgeahmt, stimmt, das hast du genau gemerkt.
Das habe ich seit über 20 Folgen gemacht und das ist mir dann immer peinlich, wenn es mir rausrutscht. Aber immerhin, du erkennst es langsam als dein Dialekt an, das heißt, also es wird besser. Ich habe noch eine Sache zum Thema Kino und das finde ich auch nochmal ganz anders als heute. Meine Mutter war immer ein riesen Kino-Fan und die hatte ein Kino, eine Kinolexikon, keine Kinoenzyklopädie, aber ein Kinolexikon im Buchregal. Mhm. Und es war wirklich so, dass vor dem World Wide Web haben wir dann immer in diesem Kinolexikon geguckt, wenn es dann darum ging, was für eine Schauspielerin, was für ein Schauspiel ist es, welche Filme haben die gespielt, was gibt's so für Filme. Und dieses Buch war wirklich eins der meistbenutzten Bücher, die wir bei uns im Haushalt hatten. Also das hatte wirklich seinen Dienst getan. Aus heutiger Sicht kann man das fast gar nicht mehr sich vorstellen, dass man irgendwie die International Movie Database also als Buch hatte.
Habt ihr noch Sterne vergeben?
Sterne nicht, aber in der Tat war es immer so ein Klassiker bei uns, weniger eigentlich im Kino, aber vom Fernseher Filme zu bewerten, darüber zu reden und vor allen Dingen, wie gut die schauspielerische Leistung in dem Film war. Darüber haben wir sehr viel gesprochen.
Deine schönste Erinnerung in Bezug auf Kino?
Ganz klar ist das Matrix in den 90ern, die Erfahrung, ich glaube Ende 90, ne? Und vielleicht noch, als ich Avatar geguckt habe. Begründung, Matrix ist das erste Mal, dass ich einen Film gesehen habe, der mich komplett in den Bann gezogen hat. Also dieses einfach, es sah alles so anders aus, als jeder Film vorher gefühlt. Und dieser ganze Hype schon im Vorfeld. Ich erinnere mich ehrlich gesagt weniger an den Film als an den Trailer. What is the Matrix? Und dann hatten die so eine Website und da musste man praktisch die Website hacken, um überhaupt an den Trailer zu kommen. Ich fand, das war einfach so, das war irgendwie so perfekt. Und allein meine Freunde und ich, als wir aus Matrix rausgegangen sind, haben wir ewig lang noch über Matrix gesprochen. Also das war so echt mein Film der Jugend. Und bei Avatar, als ich den in 3D im Kino gesehen habe, mir tun alle Leute leid, die das irgendwie als DVD oder Blu-ray sich irgendwie zu Hause angeguckt haben und denken so, der ist ja total banal. Aber Avatar in 3D war der war ja für 3D praktisch gemacht und also ich weiß noch, ich konnte danach ein halbes Jahr lang mir keinen Kinofilm mehr angucken, weil ich dachte, diese Erfahrung werde ich nie wieder so haben. Das erste Mal wirklich geiles 3D, nicht was jetzt hier immer so nachberechnet wird, sondern wirklich, wo James Cameron gesagt hat, so jetzt werde ich mal den Leuten zeigen, wie man einen Film für 3D macht und nicht in 3D. Das fand ich geil. Bei dir?
Meine schönste Erinnerung in den letzten Jahren war, ich fühle mich Disco im Kino gesehen zu haben, weil das so ein deutscher Niedrigpreis, wie nennt sich das, also wenig Budgetfilm ist, aber ich finde sowas im Kino zu sehen, immer, die Filme sind ja eigentlich nicht fürs Kino gemacht und die, glaube ich, die Regisseure freuen sich, wenn man ins Kino geht und dann hat er dann 200.000 Zuschauer am Ende oder 400.000 gesamt, aber das ist immer so eine ganz besondere Atmosphäre, finde ich, so in solche Off-Broadways zu gehen, finde ich immer ganz schön. Und mein Freund Willi hat ja 10 Jahre, glaube ich, oder 8 Jahre über dem Kino gewohnt, über dem Rex in Köln. Und ich habe mir jahrelang immer, wenn ich ihn besucht habe, Popcorn geholt, um das bei ihm zu essen. Ich habe also das Popcorn aus dem Kino rausgelagert. Und immer, wenn ich heute noch an diesem Kino vorbeigehe, dieser Popcorngeruch kommt, muss ich an die schöne Zeit über diesen Rex denken, weil wir da eine tolle Zeit hatten. Haben angefangen, Theater zu spielen, Blödsinn zu machen, die Entscheidung zu treffen. Wir lernen nichts Vernünftiges. Das ist alles da in dieser Wohnung passiert. Und immer, wenn ich da vorbeigehe und diesen Popcorngeruch habe, kriege ich wieder dieses Feeling. Ja.
Das ist ein schöner Abschlusssatz zum Wort. Jetzt habe ich aber auch irgendwie Bock auf Popcorn. Oh ja.
Aber nicht auf diese Zahn. Es ist ja auch das Alter, ne? Ich meine, früher, wenn du heute so eine Popcorn spälst und eine Zahnfleisch kriegst, das dauert ja 3 Tage, ehe das wieder gut ist. Weißt du, die Zahnlücken werden im Alter größer, das Zahnfleisch empfindlicher. Nee. Alex, das wird nichts mehr. Salziges oder süßes Popcorn? Letzte Frage. Ganz wichtig.
Ich mag beides und ich habe jetzt gelernt, man kann es im Kino auch gemischt bestellen.
Echt?
Ja, hier im Kino, also ich wäre gar nicht drauf gekommen, wenn Freunde nicht zu spät gekommen wären und mir quasi die Bestellung per WhatsApp zugeschickt hätten. Und die meinten so Popcorn salzig, süß gemischt. Und ich bin da wirklich so an diese Kasse gekommen, die waren ganz froh, dass überhaupt ein Mensch da war. Ich war auch in der falschen Etage deswegen. Und da meinte ich so, haben Sie gemischtes Popcorn? Ja, haben wir. Und da war ich, ich hatte Angst, dass sie mich verarschen.
So Erdzeitaltermäßig aufgeschichtet oder komplett durchmischt, dass man bei jedem nicht weiß, ist es jetzt süß oder salzig, wie so eine große Überraschung im Mund. Oder weiß man, man isst sich durch die süße Schicht durch, um dann die salzige zu erreichen.
Es ist komplett gemischt. Das Interessante ist, dass dadurch, dass du meistens hier nicht einen einzelnen Popcorn isst, sondern mehrere zusammen, mischt sich das Süße mit dem Salzigen und dann wird das richtig angenehm im Mund.
Interessant.
8082, der Popcorn-Podcast.
Meine Erfindung gucken die Leute meistens nicht so. Ich hasse Cola Light, weil die machen stumpfe Zähne und schmeckt komisch. Normale Cola hat mir zu viel Kalorie. Weißt du, was ich mal bestelle im Restaurant? Halb Cola, halb Cola Light. Du hast den Geschmack von Original Cola, aber nur halb so viele Kalorien. Und ich wünschte, es wäre so weit zu etablieren in der Gesellschaft, dass die Kellnerinnen und Kellner mich nicht mehr angucken, als hätte ich nicht mehr alle, wenn ich das bestelle. Mein Umkreis ist auf sehr wenige Restaurants beschränkt, die mittlerweile verstehen, was ich will. Aber es ist perfekt, es ist einfach perfekt.
Ich lerne immer wieder was Neues von dir kennen, das finde ich schön.
Okay, vielen Dank für das Wort, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und sehr viele Erinnerungen, an die ich schon 30 Jahre nicht mehr gedacht habe, wieder in meinen Kopf gezimmert.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Und das war auch das spontanste Wort, was ich jemals hatte.
Cool.
Super, dann nächste Kategorie.
Nächste Kategorie ist das Thema. Nachdem wir beim Wort einfach vor uns hingelabert haben, habe ich jetzt mal was vorbereitet, ein bisschen was herausgefunden zu einem bestimmten Thema, was ich dir jetzt vorstelle und du weißt nicht, worum es geht, aber ich beziehe dich wieder ein bisschen ein. Und das Thema hat mich nämlich eingeholt, es ist ein top aktuelles Thema, denn die Renten werden erhöht. Im Westen 5%, 22%, im Osten sogar 5,8%, was richtig, richtig viel ist. Und da wollte ich mit dir über die Rente sprechen. Wir sind ja alle.
Nachdem du schon erwähnt hast, dass du ja immer älter wirst beim Popcorn.
Genau.
Ich wollte schon den Witz machen, dass wir nicht 80, 82, 1900 sind, sondern 1880, 82.
Ja, die Rente, weißt du, gesetzliche Rentenversicherung, gibt ja so ein Rentengesetz, das wird also automatisch angepasst nach so bestimmten Lebensdurchschnittshaltskosten, Gedöns, kann man alles rausfinden, ist langweilig. Und Minusrente gibt es quasi nicht, entweder es gibt Nullrunden oder die wird halt erhöht. Und dieser war es halt richtig viel. Und genau, ich wollte mit dir über Ost- und Westrente eigentlich mal sprechen. Und was ich da rausgefunden habe, weil es ganz spannend war. Ich wollte auch was zum Thema machen, wusste nicht was und bin am Ende an einer Sache hängen geblieben. Meine Mutter hat POS, Polytechnische Oberschule, gemacht, dann Abitur, hat dann, wollte eigentlich, soweit ich das in der Familiengeschichte herausgefunden habe, Medizin studieren, hat es aber wegen, weil sie dann irgendwie Familie und so, das ist alles nichts geworden, hat sich deshalb entschieden, eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen, nachdem sie ihren Teilfacharbeiter Rinderbesamung hatte, was ja ein Familiengeheimnis ist, niemand wissen darf. Entschuldigung, Mutti. Genau, hat dann als Krankenschwester lange gearbeitet, später als Gesundheitsamtsinspektorin, hat also Gesundheitsamtsarbeit gemacht und dann später, über 25 Jahre glaube ich nochmal, in einer Werkstatt für Behinderte gearbeitet, als Gruppenleiterin. Meine Mutter hat also fast 45 Jahre voll gearbeitet und währenddessen 4 Kinder großgezogen, ohne aber in Kinderelternzeit gewesen zu sein, also wie in der DDR, das machen wir eine Woche oder so und dann direkt in die Kinderkrippe. Was meinst du, was meine Mutter ohne Kinderfreibetrag an Rente kriegt?
Ich habe gar keine Ahnung.
Schätzen. Ich weiß, dass dass du keine Ahnung hast. Darum geht's ja auch, weil wir beide, glaube ich, du als ich, keine Ahnung haben, was jetzt die Rentner kriegen, geschweige denn, was wir jemals rauskriegen werden.
Okay, dann ich werfe jetzt mal rein 1.300 Euro.
1.100 Euro, so schlecht gar nicht. Plus Kinderfreibetrag. Sehr gut. So, und ich dachte, was kann man jetzt Spannendes erzählen, was irgendwie nicht ganz so dröge ist zum Thema Rente. Und bei meinen ausgiebigen Recherchen, das heißt Google, bin ich hängen geblieben bei einem Artikel aus diesem Frühjahr vom MDR. Und zwar hat der Wissenschaftsredakteur Frank Frenzel ein Interview gegeben. Und die Grundlage dieses Berichts da und dieses Austausches in diesem Artikel war, dass die Bild-Zeitung mal wieder von dem reichen ostdeutschen Rentner gesprochen hat und dass die Ossis ja die Rentner alle so reich sind, weil die viel mehr Rente kriegen als die Rentner am Westen. Und man steckt uns alle das Gold in den Arsch. So, und tatsächlich. Weißt du, wie Ossis, wir nehmen immer nur, wir geben ja nicht. Was ist?
Ja, wir sind ja sehr verwöhnt, deswegen können wir diesen Luxus nicht mehr annehmen, weil wir schon so viel davon haben.
Und tatsächlich hat die Bild-Zeitung recht in diesem Punkt, denn die Statistik, die auswirkenden gesetzlichen Rentenversicherung 2019 sagt, dass die Sachsen am meisten gesetzlich Rentenversicherung kriegen, und zwar im Durchschnitt 1.300 Euro pro Person. Danach kommt Brandenburg mit 1.290 Euro pro Person, dann kommt Mecklenburg-Vorpommern, dein Heimatland, mit 1.255 Durchschnittsrente pro Person. Und erst auf Platz 6, also erst kommen alle ersten Bundesländer, die neuen, 5 neue Bundesländer, und dann kommt erst Baden-Württemberg und schlusslich ist Rheinland-Pfalz mit 1.067 Euro. Man kriegt also jetzt wirklich, wenn man der Bild-Zeitung folgt, da den Eindruck, die Ossis kriegen ja alle viel mehr Rente als die Wessis. Wie kann das sein? Mhm. Alex, wie kann das sein?
Also, meine Vermutung wäre, würde man die Statistik in Männer und Frauen teilen, beginnt schon mal der erste Unterschied. Du hast es ja gerade sehr schön beschrieben, den Lebenslauf von deiner Mutter. Es gibt, wie wir ja wissen, auch durch diesen Podcast, alle, die uns hier regelmäßig zuhören, dass der Anteil der Frauen 89 im Osten, die gearbeitet haben, fast bei 100% lag, während sie im Westen knapp über der Hälfte war. Das heißt also, es haben viel, viel weniger Menschen gearbeitet.
Richtig. Das ist der erste, der Herr Frenzel spricht sogar von, man vergleicht Äpfel mit Birnen, weil genau das ist nämlich der erste Punkt. In Ostdeutschland haben die ganze Zeit, also die 45 Jahre, die man bis zur Rente gearbeitet hat, über 90% aller Frauen gearbeitet. Und das war im Westen ganz anders. Und zwar, wenn jetzt auch die Rentner, die ab 89 in Rente gegangen sind, ja auch die 50er, 60er, 70er Jahre im Westen auch nochmal ganz, ganz anders, wie viel weniger Frauen da gearbeitet haben. Im Westen, ne, wissen wir ja, war glaube ich in den 70ern, wo Männer nicht mehr unterschreiben mussten, dass ihre Frau arbeiten gehen darf. Während seit den 50er Jahren im Osten vollkommen normal war, dass Frauen werktätig sind. Und das ist natürlich eine große Statistikverfälschung, weil natürlich im Osten einfach viel mehr Frauen, 50% mehr Frauen überhaupt in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben und demzufolge die Durchschnittsrente Männer und Frauen natürlich viel höher ist. Aber was meinst du, wo noch ein Rechenfehler liegen könnte? Fällt dir noch was ein? Euch allen da draußen?
Da hört es dann tatsächlich ein bisschen auf. Von daher bin ich gespannt, genau. Wo der zweite Rechenfehler herkommt. Genau,
jetzt können wir später mal ausführlich aufräumen. Das Rentensystem der DDR, wo sich die Renten ja heute auch noch nachberechnen, weil die Leute, die in der DDR gearbeitet haben, ja heute noch leben und Rentnerinnen und Rentner sind, war ein ganz anderes als im Westen. Und zwar alle DDR-Bürgerinnen und Bürger, die gearbeitet haben, haben in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Während, und jetzt kommt's, im Westen bis heute es ja zwei Rentensysteme gibt. gesetzliche Rentenversicherung und private Renten. Und gerade natürlich haben in der DDR eben auch Ärzte, Apotheker, Beamte, Anwälte, Architekten alle in die gesetzliche Krankenversicherung eingezahlt, während das im Westen bis heute nicht so ist. Also jeder, der quasi übertrieben gesagt Geld hat, zieht sich aus dem gesetzlichen Rentensystem raus. Und das ist jetzt auch nicht aus meiner links-grün versifften Blasensicht, sondern es zahlen etwa nur 3,2% freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und die anderen müssen halt, weil sie diese Einkommensschwelle nicht erreichen. So. Und deshalb haben natürlich von Anfang an in ihren Karrieren, seitdem sie jung sind, ganz viele in Westdeutschland nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Aber gesetzliche Rentenversicherung verliert sich nicht. Also wenn du ein paar Jahre gearbeitet hast oder einen Schülerjob hattest, wo die Rentenversicherung eingezahlt hast etc., kriegst du das natürlich später automatisch als Renten ausbezahlt. Was dazu führt, dass ganz viele Männer, die reich Privatrenten kriegen, ganz kleine gesetzliche Rentenversicherung unter 600 Euro kriegen, die dann quasi als gesetzlich altersarm gelten in dieser Statistik, aber in Wirklichkeit natürlich hohe Privatrenten aus Pension etc. bekommen. Was sich statistisch natürlich danach verfälscht, dass quasi viele DDR-Bürgerinnen und Bürger halt nur die gesetzliche Rentenversicherung haben, über 90% oder 95% sogar, während im Westen ganz viele natürlich dann diese Zusatzrenten. Das ist Punkt 2, warum die Statistik da vollkommen verfälscht ist und die Bild-Zeitung uns Ossis wieder alle schlecht machen will. Genau, spannend, oder?
Ehrlich gesagt, das wusste ich überhaupt nicht und finde ich natürlich jetzt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und wahrscheinlich noch weiter nachforscht, total verrückt. Also, dass man im Grunde genommen statistisch sehr schnell als altersarm gelten könnte, aber im Grunde genommen, dass nur die Auszahlung ist, die man bekommt, weil man die meisten Jahre gar nicht eingezahlt hat, sondern sich anderweitig Immobilien, Ersparnisse oder wie auch immer zusammen aufgebaut hat.
Und ein drittes Problem, oder bei der Statistik ist einfach bei der Berechnung, was wir beachten müssen, die Zusatzrenten. Fand ich auch ganz spannend. Und zwar ist mir das Wort wieder über den Weg gelaufen, das habe ich lange nicht mehr gehört, und zwar Intelligenzrente. Sagt dir das Wort was?
Nee.
In der DDR haben Leute in höheren Berufen, die also außerhalb der Arbeiter und Bauern gedankliche Leistungen gemacht haben, zum Beispiel Lehrer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine sogenannte Intelligenzrente bekommen. Das heißt, sie haben monatlich mehr Abschlag bezahlt, um später eine höhere Rente zu bekommen, um diese Jobs eben auch attraktiv zu machen. Wir hatten das ja, was die Kerstin mal im Kommentar gesagt hat, dass quasi ein guter Facharbeiter am Ende mehr verdienen konnte, als jemand, der im Krankenhaus angestellt war, ein Arzt oder Wissenschaftler war, weil natürlich Arbeiter und Bauern hochgehalten wurden in der Produktion und man alle Leute gleichsetzen wollte. Und durch die Intelligenzrente hat man quasi einen Anreiz geschaffen, um ja einen Vorteil zu verschaffen, eben auch mit dem Hirn zu arbeiten. So, und diese Intelligenzrente, die mein Vater zum Beispiel auch kriegt, als Lehrer, wird in die gesetzliche Krankenversicherung mit einberechnen, die Statistik. Das heißt, die ist da mit drin. Während zum Beispiel VBL, heißt es im Westen, VBL-Rente, die Lehrer im Westen kriegen und Lehrerinnen nicht in die Statistik reinkommt, weil sie außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung läuft. Also quasi, während die Ostdeutschen das schon zusammen haben, kann es sein, dass du ein gesetzlich krankversicherter Lehrer zum Beispiel warst oder Lehrerin, aber zusätzlich diese VBL-Zusatzrente kriegst. So, davon ist aber in dieser Statistik halt, kommt nicht vor. Auch ganz spannend, dass da unterschiedliche Berechnungsmodelle gibt. Ich will das Thema gar nicht so lang machen. Wir können das ja immer noch gleich mal für uns besprechen, was bedeutet für uns heute. 94% aller ostdeutschen Rentner leben ausschließlich von der gesetzlichen Rente. Und nur 64% aller westdeutschen Rentner leben von allein der gesetzlichen Rente. Also nur 5% aller Ostdeutschen haben quasi noch irgendwas obendrauf. Aber über 35% aller Westdeutschen haben über die gesetzliche Rente noch was drauf.
Ja, das hat definitiv ja Auswirkungen.
Genau. Und ab letzter Satz. 2020 Statistik oder Ende 2019 letztlich Statistik rausgekommen ist, die Renten nähern sich an, aber wenn man es nochmal vergleicht, zum Beispiel als Paar hast du halt im Westen 2989 Rente im Durchschnitt und im Osten 2570 Euro Rente zur Verfügung. Also nicht mehr so weit auseinander, aber immer im Osten noch weniger. Mhm. So, sag mal was dazu.
Ich hab ganz viele Gedanken dazu. Der eine Punkt, du hattest gerade angesprochen, mit der Intelligenzrente und Co. Ich erinnere mich, dass mein Opa, der war bei der Nationalen Volksarmee relativ hoch angesiedelt, aber nach der Wende ist die Rente nicht so hoch gewesen, als wenn du bei der Bundeswehr gewesen wärst. Also das war, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber in meiner Erinnerung war es so ungefähr, das war ja praktisch so der Feind und deswegen darf er gar nicht so viel Geld dafür bekommen. Also der hat jetzt von dieser Rente nicht wahnsinnig profitiert. Im Gegenteil, der war, heute würde man sagen, nah an der Altersarmutsgrenze, hat als Rentner noch nebenbei gearbeitet. Und allerdings war die Arbeit ganz süß. Randanekdote dazu, der hat halt so Eis in Eistruhen sortiert. Und da er beim Militär war, war sozusagen die Eistruhe immer perfekt organisiert. Und er erzählte, dass er irgendwann kündigen wollte und die meinten so, nee, das können sie nicht machen, weil diese Eistruhe auch einfach mehr Umsatz hatte. Also ordentliche Eistruhen machen mehr Umsatz. Aber gut, das ist eine, also aber diese Ungerechtigkeit von, ich bekomme nicht die Rente, die mir eigentlich zustehen würde, wenn ich im alten System wäre. Das habe ich dort sehr, sehr stark gespürt. Und auch diese Armut oder dieses ganz, ganz wenige Geld, das man zur Verfügung hat, wenn man auf einmal in die Rente rutscht und keine Arbeit mehr hat. Das hab ich damals wirklich so ganz nah gesehen. Und da hat man eben auch jeden Cent auch umgedreht. Da hat man sich nicht viel geleistet. Und was du jetzt eben auch nochmal angesprochen hast mit den Statistiken, dass wir hatten ja gar nicht wahrscheinlich, oder unsere Eltern und aber auch die Großeltern, die hatten vielleicht gar nicht diesen Anspruch, also sozusagen viel zu sparen, ne? Also, wobei ja, ich glaube, Rente und Altersarmut in der DDR natürlich auch ein Thema ist, das man, glaube ich, nochmal näher betrachten müsste. Aber ich stelle mir jetzt einfach gerade so vor, du bist jetzt sozusagen in einem neuen Land in den 90ern, du bist arbeitslos. Das heißt, da sammelst du ja auch weniger Rentenpunkte, glaube ich, heißt das. So, viele haben also dort möglicherweise auch fast ein Jahrzehnt verloren. Das kommt ja alles noch auf einige Leute zu. Und dann hast du noch diesen Punkt, dass du in der Zeit ja auch, also in deinen besten, produktivsten Jahren, noch nicht mal die Möglichkeit hast, auch was zu sparen oder irgendwelche Zusatzrenten oder sonst was aufzubauen, weil das ja auch noch mal ein ganz neues System ist. Also, warum ich jetzt das gerade so aufbaue als Gedanke, das für viele war ja das also eine wahnsinnige Transformation von einem Tag auf den anderen. Und nur bei diesem Thema Rente merkt man, Rente ist ja auch Altersvorsorge zusätzlich, dass das bei vielen Leuten einfach gar nicht möglich war im Osten. Und und ich weiß gar nicht, haben wir schon 100% Rentenniveau im Osten mittlerweile erreicht? Also, weil das wäre ja auch nochmal ein interessantes Thema. Es gab ja lange Zeit ja zumindest einen Unterschied auch zwischen Ost und West, sowohl was Gehalt anging als auch Renten. Und das kommt ja alles dazu.
Ja, ich sehe es, ja, die Erfahrung habe ich ja auch, weil meine beiden Eltern ja in Köln jetzt leben von ihrer Rente, wie das Rentenniveau eben jahrelang eben nicht gleich war und auch heute ja noch nicht ist, wenn es darum geht, wer verdient welche Rente. Mein Vater zum Beispiel als Lehrer hat ja Ostrente und ja, ich glaube 1000 Euro weniger als ein Westlehrer. Ist ja auch nie verbeamtet worden nach der Wende, haben die ganzen Ostlehrer nicht verbeamtet etc. Was natürlich jetzt, wenn du im Westen lebst, total bemerkbar macht, weil du natürlich weniger zur Verfügung hast als Westrentner jetzt. Was nicht schlimm ist, wir kommen auch so gut aus. Wir können auch ins Kino gehen. Aber es ist natürlich im Alltag immer spürbar. Man fühlt sich da immer wie jetzt Rentner zweiter Klasse. Hab ich den. Und die als Ostdeutsche, wie du sagst, hast du ja gar keine Chance gehabt, quasi Kapitalsparanlagen, aktienbasierte Privatrenten, Rentenversicherung zusätzlich abzuschließen. Du hast ja gar nicht die Möglichkeit. Und wo du es gerade sagst, mit Rentenpunkte sammeln, einer längeren Arbeitslosigkeit im Osten, das finde ich auch spektakulär. Ich wusste gar nicht bis vor kurzem, bis jetzt in meinem Freundeskreis so weit war, dass man ja Rentenpunkte kaufen kann. Wusstest du das? Weil du
Nee.
kannst, wenn du quasi eine Ausbildung machst und später einen guten Job hast, wo du viel Geld verdienst, 10.000 oder 12.000 Euro im Jahr bezahlen, dafür kriegst du einen Rentenpunkt. Du kannst sie quasi nachkaufen, wenn du kannst dich quasi dann später in die gesetzliche Rentenversicherung quasi so reinmogeln, damit du dann eine gute Rente später kriegst, wenn du das Geld halt übrig hast. Was, glaube ich, ein guter Gedanke ist, aber natürlich irgendwie auch unfair den Menschen, die immer auf so einem ich verdiene etwas weniger als ein Rentenpunktniveau arbeiten, weil die ja nie Möglichkeit haben, im ganzen Leben auf diesen einen Rentenpunkt zu kommen. Du kannst ja anstrengen, so viel du willst. Und hast natürlich auch nicht viel Kohle, jetzt irgendwie da noch Privatrenten oder Riesterrenten abzuschließen, die am Ende nichts mehr bringen.
Ich habe, das ist vielleicht keine typische Ost-DDR-Geschichte, aber ich habe ja sozusagen den Zusammenbruch eines anderen Landes hier mitbekommen. Meine Großeltern, die sozusagen in der Sowjetunion gelebt haben und ich sage jetzt mal ganz ähnlich, ne, so normales Leben gehabt haben, wo man dann irgendwann sich gefreut hat, dass die Rente kommt und dann hätte man ein schönes Leben gehabt. Man hat noch meistens eine gute körperliche Fitness und dann kann man Zeit mit den Enkelkindern verbringen, man kann Urlaub machen. So, das war so das Ding, worauf die sich vorbereitet hatten. Und dann ist die Sowjetunion zusammengebrochen und damit natürlich auch alle Systeme. Ich fand, dass wir haben vielleicht im Osten einen Vorteil im Gegensatz zu der Ukraine gehabt, dass hier das System der BRD natürlich vieles in irgendeiner Form übernommen hat und aufgefangen hat. Und das ist vielleicht auch so der Punkt, der kritische Punkt auch in dieser Diskussion zur Rente, dass natürlich zwar die Menschen eingezahlt haben, aber es war ja natürlich ein DDR-Staatsrentensystem. Wahrscheinlich musste die BRD dann doch vielleicht draufzahlen, aber es ist jetzt erstmal ein Fragezeichen. In der Ukraine ist das alles praktisch weg gewesen. So. Und bei meinen Großeltern habe ich erlebt, dass die auf einmal anfingen, wieder zu arbeiten. Und in den 90ern war es so schwer, dass, obwohl die irgendwie in einer 2-Millionen-Stadt gelebt haben, hatten die dann fast alle Freunde und Bekannten, hatten dann so Parzellen außerhalb der Stadt, wo die dann so eigenes Gemüse und so angebaut hatten, weil auch teilweise die Währung zusammengebrochen ist mit 10.000% Inflation und so. Also ganz, ganz schlimme so Chaosjahre, wo man dann wirklich auf den Markt gegangen ist, im Grunde genommen Geld geholt hat, um dann direkt was anderes zu kaufen. Also es war schon fast so ein Tauschgeschäft. Und mich hat das aber so geprägt, zusätzlich, also zu dem Zusammenbruch der DDR, dass ich irgendwie nicht dran glauben kann. Also mir fehlt tatsächlich der Glaube an die Rente, dass ich die noch bekomme. So, und jetzt müsste ich ja eigentlich genau das Gegenteil machen, ne? Also ich müsste mich jetzt sozusagen erst recht darauf vorbereiten, auf dieses Alter, das dann ein paar Jahrzehnten kommt. Müsste, weiß ich nicht, irgendwelche Kapitalanlagen machen, Aktien oder mich beraten lassen, Rentenpunkte kaufen, zu geh aufs Ganze gehen, ich weiß es nicht. Und ich mache all das nicht, also obwohl es so kontraproduktiv ist, weil nicht, dass ich also auf den Systemzusammenbruch warte, im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass ich in meinem Leben keinen Systemzusammenbruch mehr erlebe, aber mir fehlt einfach der Glaube, dass die Rente sicher ist.
Hier können abschließend von mir vielleicht zu dem Thema, weil es mich ja auch beschäftigt. Ich bin ein großer Verfechter der Bürgerrente, wie das heißt, weil ich habe irgendwie mit meiner Ostsozialisation und jetzt auch, wo ich die Geschichte nochmal gelesen habe, verstehe gar nicht, warum sich das Reiche, ein reicher Teil, 20%, gerade die Kohle haben, sich aus diesem System rausziehen können. Allerdings kenne ich natürlich auch nicht die Statistiken, also ich bin jetzt kein Profi, vielleicht kann es auch sein, die leben alle länger, weil sie einen besseren Lebensstil haben und würden dem uns länger auf der Tasche liegen als Rentner, wer weiß, ist auch gut so, dass wir die ganzen reichen Alten nicht im System haben, dabei die so viel kosten, weiß ich nicht, aber irgendwie kommt mir das aus meiner Sozialisation unfair vor.
Also das kann ich nur unterstützen, vor allen Dingen jetzt, wo du es nochmal erzählt hast, dass im Grunde genommen alle in eine Kasse eingezahlt haben. Das Gleiche haben wir auch mit den Krankenversicherungen hier, dass es dort diese zwei Systeme gibt. Ich bin auch der Meinung, dass die Solidarität, die ich mir erhoffen würde, auch in die Systeme sozusagen reinstrahlt. Also eine Bürgerrente, Bürgerkrankenversicherung. Ich meine, ich weiß, dass es ein großes Thema ist, aber es wird natürlich jetzt noch viel relevanter, weil wir haben es ja jetzt auch immer mehr noch damit zu tun, dass wir immer mehr Ältere haben, auch eben auch die länger leben. Das bekommen wir jetzt immer mehr auch zu sehen und zu spüren. Das wird die Renten auch weiter belasten. Und es gibt ja schon sehr viele Leute, die sagen, dass wenn alles jetzt so bleibt, dass die jüngere Generation, also die jünger sind als wir, echt ein Problem bekommen werden.
Sollen wir arbeiten und gehen? Geht arbeiten!
Ja aber das genau. Übrigens... Das ist übrigens ja auch, weil das mit diesem Arbeiten gehen, das ist ja so der typische Spruch, der immer noch, also bei den Älteren immer noch da ist, geh mal arbeiten für meine Rente. Den kennst du bestimmt genau. Auch, ne?
Ja, ja, aber die Frage ist da vielleicht was dran? Also ich finde es so schön, weil du ja auch in dem Gedanken festhängst, du musst jetzt hier privat vorsorgen, Aktien und Dingsbums und Rentenpunkte und private Vorsorge. Also wir sind ja so sozialisiert, unsere Generation, dass wir nur an das denken. Ich habe das Gefühl, dieses, wie kriegen wir eigentlich die gesetzliche Rente wieder hoch und dass wir davon leben können, wie in Österreich zum Beispiel. Warum kriegen in Österreich die Rentner so viel mehr Kohle als wir in Deutschland? Das beschäftigt uns gar nicht, sondern hat uns so eingetrichtert, dass wir halt privat vorsorgen. Privat, das ist die einzige Lösung, sonst gehen wir alle unter und dann müssen wir Riester machen. Okay, Riester bringt jetzt doch nichts mehr. Ich habe eine Rürup-Rente abgeschlossen, da habe ich mal 200 Euro im Monat eingezahlt, da sollte ich 800 Euro für kriegen. Altersrente. Das ist mittlerweile auf 500 und 400 und 300 Euro geschmolzen, weil dieses ganze Zinsversprechen alles überhaupt nicht gehalten werden konnte. So, jetzt habe ich den Scheiß an der Hacken, weißt du, so belogen. Also ich habe das ähnlich wie du, dass ich dem auch nicht mehr vertraue, dem System. Und schauen wir mal, was wird.
Ja, können wir noch was Optimistisches irgendwie dazu sagen? Ich meine, wir haben auf jeden Fall das Vergangene mit dem Heute verbunden. Das haben wir geschafft, aber...
Ich finde, es ist der perfekte Zeitpunkt, um sich zu betrinken. Denn erstens sind wir deprimiert und können dann quasi unsere Probleme wegtrinken, was ja irgendwie angeblich nicht gehen soll. Und zweitens, Alex, es ist Karneval. Und was gibt es Besseres, als ein lecker Bierchen am 11.11. im 11. zu trinken? Und der Alex hat uns heute wieder ein lecker Tröpfchen mitgebracht. Ich entschuldige mich bei allen Kölnerinnen und Rheinländern, dass ich nicht gut kann, aber ich bin ja noch am lecker üben. Alex, wollen wir mit der nächsten Rubrik direkt wieder machen? Komm, einmal noch. Wir nerven einfach alle, die mit Karneval und Fasching nichts am Hut haben.
Alle. Das Schlimme ist, ich bin schon genervt davon. Wie muss es dann anderen Leuten
das
gehen?
Ging ja schnell.
Das sind dann so die Abbrüche, die wir dann in der Statistik sehen. Das so 30% Abfall.
Wir kommen zur nächsten Rubrik und das ist die Heimatkunde. Alex bringt uns diesmal ein Bier mit aus einer Region, stellt uns das vor und erzählt uns gleichzeitig schöne Anekdoten aus dem Ort, aus dem das Bier kommt. Alex, und? Ich bin so aufgeregt. Um was geht's heute?
Also, das Bierchen, was wir uns heute gönnen, kommt aus dem schönen Ort Borna.
Borna?
Borna.
Kenn ich.
Sagt dir das was?
Nee, kenn ich nicht. Klingt aber nach Sachsen-Anhalt.
Es ist zu 50% richtig. Sachsen. Also, es gibt tatsächlich zu Borna mindestens zwei sehr schöne Anekdoten. Das eine hat was mit dem Wappen zu tun, das andere hat was mit Zwiebeln zu tun. Ich versuche jetzt schon mal so ein bisschen hier Spannung aufzubauen. Aber wie so oft hier die Tradition, mal ein paar kleine Rahmenbedingungen zu Borna, damit man so ein bisschen einschätzen kann, wo, was, wie ist es eigentlich dort. Also 19.000 Einwohner. Knapp 30 Kilometer von Leipzig entfernt, gehört auch zum Landkreis Leipzig. Und da ja Danny für alle unsere neuen Hörer und HörerInnen auf Postleitzahlen steht, bringe ich auch immer die Postleitzahlen mit. Das ist nämlich die 045-52. So, ja. Aber Dannys Gesicht ist nicht so erfreut wahrscheinlich. Aber du magst eigentlich so Nullen, magst du doch vorne.
Mach weiter.
Es gibt ja Leute, die rechnen dann die Quersumme davon aus. So, dann, was ich auch nochmal interessant finde, seit wir immer Orte recherchieren, wie denn so die politische Zusammensetzung von dem Stadtrat ist. Und bei der Gemeinderatswahl 2019 hat die Linke 23,4% bekommen, die AfD aus dem Stand 22,7%, dann die BFB. Ich habe es nicht ganz rausgefunden, aber ich denke mal, es heißt Bürger für Borna. Die haben 19,3%, die CDU 15,5%, die Freien Wähler dann noch mit 3,8% und die FDP ist wieder rausgeflogen. So, also die hat, oder ich glaube, die ist nicht mal angetreten. Und die Oberbürgermeisterin, die ist auch von der Linken. Also so viel zum Thema nur AfD, es ist auch links. Da kommen gleich die Hufeisentheoretiker hier gleich raus. Ansonsten, Borna hat schon so im 9. Jahrhundert angefangen zu existieren. Gab es erstmal so eine Wasserburg und drumherum fing dann an, alles sich aufzubauen und so. Kennt man ja ganz ähnlich von vielen anderen Orten, die wir schon hatten. Und 1251 ist es dann auch das erste Mal als Stadt urkundlich erwähnt. Diese Stadt gehört auch zu denjenigen, die im Mittelalter ganz oft abgebrannt sind. Also die ist mehrmals abgebrannt und wieder neu aufgebaut worden. Und insgesamt war das schon eine Stadt, wo viel los war. Auch weil es so ja im Zuge von vielen Königen, Prinzen, Grafen, was es dort war, ist da immer irgendwie, glaube ich, auch mal ein bisschen Kohle, ein bisschen Verwaltung und so alles reingekommen. Ja, und dann ist es so, dass wir dort jetzt auch von einem Braunkohleabbaugebiet sprechen müssen. Also die Braunkohleindustrie spielt dort eigentlich auch eine ganz große Rolle. Mhm. Ja, eine kleine Kuriosität. 1908 ist dort ein sehr gut erhaltenes Mammutskelett gefunden worden.
Ach was.
Das kann man sich aber nicht mehr anschauen, weil das 43 bei einem Bombenangriff in einem Museum, ich glaube in Leipzig oder Dresden, habe ich jetzt leider nicht mehr aufgeschrieben, dann mit abgebrannt ist. Tja, schade, Mammut. Ansonsten, was sollte man noch wissen? Der Volksplatz Borna hat Europas größte feststehende Filmwand. Passt ja eigentlich ganz gut zu dem Wort Kino.
Stimmt.
Und das ist eine Art Amphitheater, so ein 180-Grad-Amphitheater. Sieht sehr spektakulär aus. Da gab es auch zu DDR-Zeiten viele Feiern und ne, so Theater und alles Mögliche. Aber es ist natürlich auch von der NSDAP, also praktisch zur Nazi-Zeit natürlich auch zu Propagandazwecken massiv missbraucht worden. Ich würde nicht ausschließen, dass in all diesen Nazi-Dokus immer mal wieder irgendwie so ähnlich diese Amphitheater auch mal so gezeigt werden. Ja, dann sind sehr viele Menschen dort geboren, dafür, dass es eigentlich ein relativ kleiner Ort ist. Aber der mir sofort ins Auge gestochen ist, ist, dass der Vater von Matthias Schweighöfer, dem Schauspieler, Regisseur, Produzent, der ist dort geboren. Und der lebt, glaube ich, sogar noch.
Das ist ein bisschen traurig, wenn die berühmteste Persönlichkeit deines Ortes der Vater von Matthias Schweighöfer ist. Aber
Naja, man muss dazu sagen, dass der Vater von Matthias Schweighöfer ein sehr bekannter Schauspieler zu DDR-Zeiten war. Mhm. Und die Mutter von Matthias Schweighöfer ist auch eine bekannte Schauspielerin zu DDR-Zeiten gewesen. Das ist eine ganze Schauspielerdynastie. Also so traurig ist das gar nicht.
Hervor. Es gibt natürlich. Ich nehme alles ganz zurück, meine Vorurteile sind mit mir wieder Rollschuhe gefahren.
So, und zur Braunkohleindustrie sei noch gesagt, das ist ja dieses Gebiet, was ja auch von einer großen Transformation getroffen wird, ähnlich wie der Ruhrpott, wird natürlich das hier alles irgendwann mal eingestellt. Und im Zuge dessen versucht man ja, naja, ich sag jetzt mal so, diese Umstrukturierung etwas mehr zu steuern. Deswegen kriegt auch Borna jetzt die Außenstelle der BAFA, das ist das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle. Und damit bekommt also, das ist eine der ostdeutschen Städte, die zurzeit einen neuen Verwaltungsstandort des Bundes bekommen. Und das ist Teil dieses Deals auch, dass man dort also diesen Umstrukturierungsgebieten was reinstellen möchte, um auch so Ausstrahlungseffekte irgendwie auch herzustellen. Arbeitsplätze, also rein die Arbeitsplätze sind jetzt erstmal 60. Das klingt jetzt nicht irgendwie nach einem großen Ersatz. Aber man hat sich dort sehr gefreut, weil man sich dadurch erhofft, dass sozusagen die Wichtigkeit dieses Standortes dadurch irgendwie nach oben kommt. Ja, und ich hatte ja versprochen, zum Wappen und zu Zwiebeln was zu sagen. Ich fange mal mit dem Wappen an, weil ich gucke ja mal gerne auf Wappen, wenn die mal ein bisschen skurril sind. Und dann dachte ich, ach, das wird ja ganz lustig sein. Da werde ich mal dem Danny von diesem Wappen erzählen, weil das sieht ja so süß aus. Und dann ist mir aber was aufgefallen, als ich reingezoomt habe.
Ein Mammut.
Dass dort also so eine Art alter Mann ist mit so einem Hut. Und dieser Mann hat aber so eine Hakennase. Und ich habe mich gefragt, was ist das also für eine Person, was bedeutet die? Weil so auf den ersten Blick dachte ich, ah ja, das ist vielleicht irgendwie so eine Art Hofnarr oder Clown oder so. Also ist jetzt nicht despektierlich gemeint, also weil da gibt es eine Erklärung und grob beschrieben ist erstmal so ein dreigeteilter Schild, ne, Gold und Blau, so typisch halt für Sachsen. Auf der linken Seite der Meißner Löwe. Dann gibt's da irgendwie so eine dreitürmige Kirche. Und auf der rechten Seite ist ein Mann mit einem Judenhut, wie ich recherchiert habe.
Mhm.
So, und ich habe natürlich sofort gezuckt, ne, dachte so, oh Gott, wie eine Judenhut, also was ist das überhaupt? Darf man das überhaupt so aussprechen? Ja, und der Judenhut selber, mal kurze Geschichte oder kurzer Abriss dazu, also die Historiker schreien wahrscheinlich gleich auf, weil kann man natürlich richtig viel zu durchlesen. Im Grunde genommen war es so, dass 12. bis 13. Jahrhundert oder so Menschen mit jüdischem Glauben tatsächlich so eine Art Hut getragen haben. So wie man jetzt teilweise so Kippa oder so, also ähnliche Kopfbedeckung kennt. Aber dann wurde der Judenhut festgeschrieben um sozusagen Juden kenntlich zu machen. Das hat man auch mit anderen Religionen gemacht. Mit anderen Worten, also dann war es auf einmal ein Symbol der Ausgrenzung. Das heißt also, noch weit vor dem Davidstern der Nazis gab es das also schon hier in Deutschland auch in dieser Form. Und interessant ist, dass es eben also auf Wappen auftaucht. Und das hat damit zu tun, dass der das Meißen, also ich glaube, 14. Jahrhundert im Grunde genommen versprochen hat, dass also Menschen jüdischen Glaubens in dieser Stadt sicher wären. Und dieses Zeichen, also der Mann mit dem Judenhut, ist eigentlich ein Symbol oder eine Art Zeichen dafür, hier sind Juden sicher. Jetzt muss man sehen, also die waren dort überhaupt nicht sicher, weil 1349 gab es das sogenannte Pestpogrom in Meißen, nicht jetzt in Borna, aber in Meißen, aber es gehört also so verwaltungstechnisch quasi aus dieser Geschichte dazu. Und dort hat im Prinzip also der Herrscher zu der Zeit also ganz bewusst die Juden dort sterben lassen. Und damit ist praktisch die jüdische Gemeinde ausgerottet worden. Also so viel zum Thema Schutz. Und das übrigens natürlich nicht der einzige Pogrom in Meißen, hat natürlich dann auch nochmal 38 am 9. und 10. November auch nochmal stattgefunden. Ja, und ich muss trotzdem sagen, ich weiß, es ist ein Wappen, es ist offiziell, es ist auch vom Innenministerium von Sachsen alles irgendwie ganz offiziell auch alles freigegeben. Ich finde die Darstellung dieses Mannes schwierig. Und ich habe auch angefangen zu recherchieren. Ich dachte, Mensch, da werden sich doch Leute irgendwie damit auseinandersetzen, weil dieser Mann, der auf einem silbernen Helm ist, und die Beschreibung wird aber meistens gesagt, ein Judenhut auf einem Helm. Man sieht aber nicht nur einen Judenhut auf einem Helm. Man sieht einen Mann mit einer großen Nase. Und das ist ja eine Verunglimpfung, die benutzt worden ist, um sozusagen Juden damals zu karikieren. Also das ist also finde ich eine sehr, sehr schwierige Zeichnung. Und ich habe mich gefragt, ob man dieses Wappen nicht hätte anpassen können. Also das ist mehr, ich sage jetzt mal, also nicht geschichtlich sich so dann darstellt. Ja, also und das ist nicht das einzige Wappen, wo das so ähnlich auftaucht. Ich habe, wie gesagt, dann mal recherchiert und ich gebe ehrlich zu, ich habe dann natürlich so bei Google angefangen, ne, antisemitische Wappen und so. Ich habe mal geguckt, gibt es überhaupt dazu Diskussionen? Ich habe dazu nichts gefunden. Nicht wirklich was. Ich habe nur einen einzigen Kommentar gefunden in einer Zeitung, die als mindestens schwierig gilt, also die eher als, die heißt Jüdische Rundschau, wenn man sich anguckt, wie die bewertet wird, wird die im Prinzip als so ein rechtes Blatt beschrieben. Und dort gibt es einen sehr, sehr kritischen Kommentar, wo genau darauf so abgezielt wird, vor allen Dingen also auf zwei Wappen, einmal aus Tschechien und einmal aus Österreich, und wo man sich ganz klar sich darauf bezieht. Ich finde es nur immer schwierig, dann also sozusagen diese eine Quelle, die sowieso also sehr, sehr umstritten ist, darin einzubeziehen. Aber ich wollte das trotzdem mal mit dir teilen oder auch mit allen, die uns zuhören. Also bei mir hat das irgendwie nichts Gutes ausgelöst und vielleicht haben wir ja hier ein paar Leute, die sich mit Wappenkunde auseinandersetzen oder mal irgendwie thematisch sich mal damit auseinandergesetzt hätten. Würde mich mal interessieren, also ob vielleicht jemand mehr dazu weiß oder ob es irgendwo solche Diskussionen gibt, die ich jetzt einfach auf die Schnelle auch nicht gefunden habe.
Sehr spannend.
So, und dann habe ich ja noch zur Zwiebel gesagt. Denn Borna ist eine Zwiebelstadt.
Na Gott sei Dank.
Weil also dort sind sehr, sehr viele Zwiebeln angebaut worden. Es liegt zum einen daran, dass da anscheinend ein sehr, sehr guter Boden ist. Und wie ich gelernt habe, ist gar nicht so einfach, Zwiebeln zu züchten. Oder wie man das nennt. Ja, auf jeden Fall, also Zwiebeln waren da ganz wichtig. Und es gibt tatsächlich einen Zwiebellauf in dieser Stadt. Es gibt ein Zwiebelfest. Und es gibt sogar ein Zwiebellied, das sogar auf einer Schallplatte drauf ist, mindestens eine Schallplatte, die heißt Glück auf, schwarze Pumpe. Also da merkt man so ein bisschen auch das Braunkohlegebiet wieder. Und ich finde auch schön, da sind so Textstellen wie, noch immer heißt es Zwiebelborne, nie hat man, hier hat man stets die Nase vorne. Oder auch, ohne Bornsche Zwiebelkraft, Geist und Glied sehr bald erschlafft. Ich weiß gar nicht, warum ich dann so komischen. Ja, nee, ist halt ein älteres Lied, ne? Leider habe ich es nicht gefunden. Ich hätte es zu gerne natürlich hier abgespielt als so eine Art Abschlusshymne. Und es gibt auch eine Borner Zwiebel, was ein feines Gebäck ist mit Mokka-Füllung. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Das größte Exemplar und das größte Zwiebelexemplar, das 1928 dokumentiert ist, wie viel Gramm?
Also, es wäre ja fast überholt worden von 1931, ist ja disqualifiziert worden. Und deshalb ist 1929 bis heute Rekordhalter mit sage und schreibe 3156 Gramm.
Na toll, jetzt wirkt es gar nicht mehr so spektakulär, was ich dann sage. Also es sind 614 Gramm. Oh. Aber jeder
ich
kann ja mal
keine
gucken.
Ahnung, was eine Zwiebel so wiegen kann.
Ja, schade, ne? Das wäre jetzt.
Die dickste
ich dachte jetzt, weil
Zwiebel
das so
war
oft
600 Gramm schwer. Fantastisch.
Also ich habe mal geguckt, das sind schon, das sind ganz schöne Oschis. Kinderkopf
groß.
Noch größer sogar. Ja, also Zwiebel hat da eine große Bedeutung. Ja, und was habe ich denn hier noch? Ah ja, das fand ich doch nochmal schön. Also zwei Dinge zum Abschluss zu dem Ort. Dann habe ich ja noch ein bisschen was zum Bier, weil das hat eine kleine süße Geschichte. Zum einen was wollte ich sagen? Also, seit 2008 gibt es dort ein Jugend- und Kinderparlament. Mhm. Das finde ich eine echt schöne Sache. Und das ist nicht nur so ein symbolischer Akt, sondern die haben in der Tat ein Antrags- und Rederecht im Stadtrat. Also sind dort fest integriert und finde ich eine echt gute Sache, was so eine Stadt auch für Kinder und Jugendliche machen kann. Wir haben ja gerade über die Rente gesprochen. Also die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen müsste eigentlich viel, viel stärker irgendwie ausgebaut werden. Von daher, da lohnt es sich, glaube ich, mal genauer hinzugucken. Und ansonsten vielleicht ein bisschen traurig, aber es gibt sogar eine Krankheit, die nach diesem Ort benannt ist.
Das Borner Schuppenflechtenfieber.
Nee, aber es ist 1885 gefunden und ist die die Bornersche Krankheit oder man nennt sie auch die hitzige Kopfkrankheit der Pferde. Mhm. Man hat dort festgestellt bei Pferden, dass die so eine neurologische Krankheit bekommen und dort wurde es dann eben das erste Mal festgestellt. Es hat noch über 20 Jahre gedauert, bis ein Virologe vermutet hat, dass es ein Virus ist und es hat dann noch mal fast 50 Jahre gedauert, um es auch nachzuweisen, dass es ein Virus ist. So, aber es ist eher so für Tiere ein Problem. So, und zu dem Bier, da will ich mich einfach mal heute mal ein bisschen kürzer halten. Ich habe mir diese ganze Geschichte von dem Brauhaus und so, das spare ich uns mal, weil ich finde es eigentlich schön, dass das ist eine Gose.
Eine Gose,
sagt
ja.
Ihr, ja, sagt
Leipziger
dir Gose was?
Ja, dieses sauer vergorene, Milchsäure vergorene, saure Zeug.
Schön
finde
ich,
dass es direkt Ärger mit den Gosenliebhabern.
Ja, schön ist, dass es eher so als obergäriges Weizenbier beschrieben wird.
Oder so,
wird,
ne? Aber irgendwie ist es nicht auch so komisch säuerlich? Ist das nicht so ähnlich wie Berliner Weiße, so Gose? Oder vertue ich mich da gerade?
Es hat tatsächlich mit der Berliner Weiße sehr viel miteinander zu tun. Interessant finde ich, dass das Bier ist mit einer Brauerei zusammen, Reichenbrand, also eine Familie, fünfte Generation und so. Und die sind ganz stolz auch drauf, die haben auch einen Preis bekommen als World's Best Goose.
Nicht zu verwechseln
also
mit der World's Best Goose.
Ja, aber interessant, weißt du, woher der Name Gose kommt?
Gose, ja, vom Dr. Heinrich Gose, der Erfinder der Bierhefe.
Nee.
Oh, schade.
Lustigerweise, weil es aus Goslar kommt.
Ach,
ursprünglich war es
stimmt,
ein goslarisches
richtig.
Bier.
Hab ich schon mal gehört. Richtig, stimmt, Goslar. Hm.
So, und in Goslar wurde irgendwann gar keine Gose mehr hergestellt, aber es war so beliebt und galt als richtig gutes Bier, dass es in dieser Gegend auch vor allen Dingen auch Leipzig und so super beliebt war und auch eben bis heute sozusagen hält. Und Leipzig hieß auch lange Zeit Gosestadt, weil das beliebteste Bier in Leipzig auch war, also im 1900.
Und ist ja heute wieder Leipziger Gose, kriegst du ganz wie vom Zapfen heute auch wieder in Leipzig. Das ist wohl wieder da richtig in getrank.
Genau, und das Richardsgutbier, was wir hier vor uns haben,
wo wir
das
wieder bei
ist auch ganz stolz
übrigens,
drauf.
Christiane, du bist die einzige Leipzigerin, die wir noch kennen. Bitte schick uns Gose. Deine Lieblingsgose. Gose. Vielen Dank.
Gose. Ja, das zu Borna, der Zwirbelstadt.
Cool. Habe ich
Man nennt es auch
was gelernt.
Zwirbelborna.
Interessant. Das sind die Wappen, viel sind, aber es gibt ja noch einige andere problematische Wappen. Es gibt auch diese mit dem, mit dieser schwarzen Kolonialperson, ne? Ist das Coburg oder was ist das mit dem Nasenring und so? Die Diskussion mit dem Wappen ist ja durchaus bekannt, aber dass du da nichts so gefunden hast, finde ich interessant. Also zumindest
Zumindest nicht
Staging
auf die
hätte,
Sch
genau, auf die Schnelle, ja.
Ja.
Wir gehen da mal tiefer rein. Vielleicht weiß ja auch einer unserer Hörerinnen irgendwas darüber. Aber spannend. Schöner Ort, fahren wir hin. Und essen ein Zwiebelauflauf.
Ja, wir sind am Ende
Vielen Dank.
angelangt.
Es war eine wunderbare Folge. Ich habe viel gelernt.
Ja.
Und gehst du heute noch aus, Alex?
Nee, das stimmt gar nicht. Ich gehe heute in ein Kino.
Du gehst heute noch ins Kino,
Ich
am 11.11.
Ja, ich versuche natürlich, die Menschenmassen zu umgehen. Ich bin gespannt, wie mir das gelingt. So richtig glaube ich noch nicht daran. Aber ja, 20 Uhr ins Kino. The French Dispatch.
Ich schließe mich meinem Atelier ein, male noch bis in die Nacht und werde morgen erst zurückfahren. Auf Wiedersehen, Alex.
Auf Wiedersehen und Tschüssing.
Oh, und auf das, was Alex zu meiner letzten Sprachnachricht gesagt hat, wollte ich auch noch antworten. Also bezüglich dessen, dass man natürlich aufpassen sollte, wenn man immer von den jungen Leuten oder den Boomern spricht, dass man da etwas differenzierter sein muss, auf jeden Fall. Gleichzeitig würde ich zu dem, was Alex ja gesagt hatte, dass er das Gefühl hat, dass wir eigentlich eine sehr politisch aktive Jugend eigentlich haben, sagen, dass es mal soziologische Studien dazu gab, die so ergeben haben, dass gesellschaftliche Veränderungen meistens von so 3,8% einer Gesellschaft vorangetrieben werden. Das heißt, wenn ein paar Millionen Leute in Berlin mit Fridays for Future auf die Straße gehen, hat das schon enorme Veränderungswirkungen. Gleichzeitig, also ich glaube, man kann das auch zum Großteil auf das Bild von Generationen bringen. Das heißt, die Strahlkraft von so einer Minderheit, sagen wir mal 5%, strahlt natürlich auf den ganzen Rest aus, der nicht so aktiv ist. Und die verliert man dann vielleicht etwas aus dem Blick, dass die sich da eigentlich gar nicht so sehr mit einbringen. Wo ich noch nicht mal unbedingt sagen würde, dass sie irgendwie dagegen sind oder so, sondern dass sie das meistens einfach nicht können. Man spricht ja, also es gibt ja auch Kritikpunkte daran, dass leider Fridays for Future ja ganz oft ein Movement ist, das von ganz vielen weißen Kindern, die aus der Mittelschicht oder aus Akademikerkreisen kommen, vorangetrieben wird. Und da lässt sich vielleicht schon etwas dran ablesen, dass einfach ganz viele andere, Leute in diesem Alter vielleicht mit ganz vielen anderen Sorgen zu kämpfen haben, allein schon finanzieller Natur. Und da kommt man dann auch vielleicht auf die Forderungen zu sprechen oder wie ich dazu stehe, sowas wie ein Pflichtjahr einzuführen, besonders so für junge Leute. Und ich denke, da kommt man auch auf eine ziemlich aktuelle Diskussion zurück. Und zwar wird ja auch gerade darüber gesprochen, ob es eine Impfpflicht geben sollte. Und ich denke, genauso wie bei der Impfpflicht sollte es beim Freiwilligendienst erstmal dazu kommen, dass die Hemmschwellen für die, die das eigentlich schon freiwillig machen wollen, gesenkt werden. Das heißt, beim Impfen, dass man genatscht wird, wie zum Beispiel mit einer Thüringer Bratwurst, oder dass das Impfangebot einfach niedrigschwelliger ist. Und genauso beim Freiwilligendienst. Meine Freundin hat ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und die hat mir erzählt, dass sie gar nicht irgendwie, dass die Freiwilligendienstler überhaupt gar keine Hilfe bei den Bahntickets bekommen haben. Das heißt, 20% von dem Geld, was sie als Entschädigung für den Dienst bekommen haben, musste allein schon für Bus und Bahn draufgehen. Also, dass man da einfach mal den Leuten entgegenkommt, wäre, glaube ich, ein viel, viel angebrachter Punkt, als irgendwelche Pflichten auszurufen. Das geht dann aber auch natürlich nicht nur quasi von der Jugend hin, geht das ja dann auch auf die breitere arbeitende Bevölkerung zu. Da wäre ja dann sowas wie eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ist ja eigentlich schon überfällig. Damit die Leute würden ja dann, denke ich, die Zeit zum Großteil nicht nur dazu nutzen, um zu entspannen oder so, wo man dann auch argumentieren könnte, dass sie dann bestimmt in der restlichen Zeit, die sie arbeiten, viel produktiver sind, sondern viele würden die vielleicht auch dazu nutzen, um sich dann überhaupt mal irgendwo gesellschaftlich zu engagieren oder sich mehr engagieren zu können. Und ja, das geht dann tatsächlich hin bis zu, dass man ja auch vielleicht darüber sprechen sollte, dass es sowas wie ein Erbe für alle gibt. Also anstatt, dass ein paar wenige ein sehr hohes, konzentriertes Erbe erhalten, so viel Geld, dass man das wahrscheinlich manchmal zu Lebzeiten gar nicht sinnvoll ausgeben kann, dass man das mit einer Erbschaftssteuer etwas mehr abschöpft und dann einfach auf die breitere Masse, am besten auch an sowas wie einem 80. Geburtstag geknüpft, einfach dann einen fünfstelligen Betrag auszahlt, damit ja die jungen Leute überhaupt mal es sich leisten können, wirklich politisch zu engagieren oder überhaupt dann den Freiraum haben, sich mit solchen Fragen beschäftigen zu können. Da kommen wir dann auf das auch zu sprechen, was Danny ja gemeint hatte, dass er als Künstler ja auch tatsächlich etwas Abstand von der Gesellschaft braucht, um diese zu reflektieren und dann Kunstwerke entstehen zu lassen. Genauso trifft das ja auch auf innovative Ideen zu. Das heißt, Leute, die sich befreit ja von allen Stressfaktoren, die ja auch damit einhergehen, dass man sich immer wieder Finanzierungsfragen stellen muss, einfach unabhängig von denen, einfach mal konzentriert sich mit Forschungsfragen und so weiter konzentriert beschäftigen könnte, hier auch Stichwort Hashtag ich bin Hanna. Also ja, daran, wenn man die Sache eigentlich mal so betrachtet und sieht, wie viel unsere Gesellschaft von solchen Engagement überhaupt abhängt, könnte man die Frage eigentlich, oder muss man die vielleicht sogar auch umdrehen und sich fragen, ob wir es uns überhaupt leisten können, so viel zu arbeiten. Genau, so viel dazu. Genau, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.